SWR 2 Forum.
Comeback für Corona. Wie überstehen wir eine zweite Welle? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Kommt sie oder kommt sie nicht, die zweite Welle der Pandemie? Ist das Schlimmste überstanden oder steht es uns erst bevor? Was haben wir aus der ersten Ansteckungswelle gelernt? Bleibt das Infektionsgeschehen beherrschbar? Solange es keinen Impfstoff und auch keine Therapie gibt, lässt sich Covid-19 nur eindämmen, aber nicht besiegen. Der Sommer ist geprägt von Unsicherheiten. In diesen Wochen scheinbarer Ruhe hier in Deutschland entscheidet sich, wie gut die Gesellschaft für das, was kommen könnte, vorbereitet ist. Und darüber diskutieren nun Professor Dr. Christiane Eichenberg vom Institut für Psychosomatik der Sigmund Freud Privatuniversität Wien. Volkart Wildermuth, er ist Wissenschaftsjournalist, und Professor Dr. Klaus-Dieter Zastrow, Arzt für Hygiene und Umweltmedizin und eine der Kapazitäten auf dem Gebiet der Krankenhaushygiene. Manche nennen ihn auch den Hygienepapst. Herr Zastrow, wegen Corona leben wir jetzt alle irgendwie in einem einzigen großen Krankenhaus, also wir tragen wie Ärzte bei der Operation unsere Masken, wir desinfizieren ständig unsere Hände, wir vermeiden Berührungen, wir informieren uns laufend über den Stand der Forschung. Ist diese neue Art des Lebens ein Gesundbrunnen?
Nun, Gesundbrunnen insofern, dass man natürlich auch noch ganz andere Krankheiten vermeiden kann auf die Art und Weise. Nämlich alle Infektionskrankheiten, die über den aerogenen Weg, über Tröpfchen übertragen werden. Das ist so ein Nebeneffekt. Natürlich wollen wir das, glaube ich, auch auf Dauer nicht haben. Aber im Moment ist es eigentlich die einzige Möglichkeit, sich vor Coronaviren zu schützen.
Frau Eichenberg, Ihr Gebiet ist die Psychotherapie, die Psychosomatik und die Psychologie im Allgemeinen. Corona macht krank und damit ist nicht nur Covid-19 gemeint, auch das Gemüt leidet. Und wenn die Seele eh schon kränkelnd war, dann kommt nun der Stress von der Pandemie hinzu. Können wir so weit gehen und von einer psychischen Pandemie sprechen?
Ich denke, der Begriff ist sehr stark. Von einer psychischen Pandemie würde ich nicht ausgehen, weil es nämlich hieße, dass weite Teile oder vielleicht auch der überwiegende Teil der Bevölkerung mit psychischen, psychosomatischen oder auch somatopsychischen Folgeerkrankungen aus der Pandemie herausgeht. Wir wissen aber aus anderen Großschadenslagen, dass es eine Risikogruppe gibt, ja, die ein eben erhöhtes Risiko hat, psychische Folgen zu entwickeln. Und darum geht es natürlich, uns um diese Gruppe zu kümmern, zu verstehen, wie ist die charakterisiert und wie kann man diese Gruppe am besten erreichen.
Darüber reden wir gleich noch genauer. Seit einigen Wochen schon steht die zweite Welle als Drohung am Horizont. Aber was genau ist damit eigentlich gemeint, Herr Wildermuth? Sie sind Wissenschaftsjournalist. Das Bild von der Welle ist ja sehr eingängig, fast schon journalistisch. Aber ist es auch wissenschaftlich korrekt?
Naja, es gibt eben ganz verschiedene Dinge, die man unter dieser zweiten Welle versteht. Der Begriff kommt ja von der Grippe her. Da gab es bei der spanischen Grippe wirklich, dass die praktisch verschwunden war und dann im Herbst wiederkam mit ganz dramatischen Folgen und so ein praktisch biologisches Geschehen. Das scheint es ja bei SARS-CoV-2 nicht zu geben. Da ist rund um den Globus aktiv, dem scheint die Witterung, egal ob es heiß oder kalt ist, nicht so viel auszumachen. Aber dieser Effekt, dass man das Virus eigentlich schon geglaubt hat, im Griff zu haben, die Fälle ganz weit runtergehen und dass man dann öffnet und dann, dass dann die Fälle wieder ansteigen, also sozusagen eine sozial getriggerte zweite Welle, die sehen wir im Moment in Israel, die sehen wir in Australien, die sehen wir in Kroatien, in Japan, in ganz vielen Ländern. Und das ist sicher was wir in Deutschland auch im Blick behalten müssen.
Aber woran würde man denn jetzt konkret diesen Begriff zweite Welle festmachen? Also ist es jetzt die Zahl der Infektionen pro Tag oder ist es die Übersterblichkeit oder ist es dieser R-Faktor? Ist es die Überforderung des Gesundheitssystems? Was genau meint man denn, wenn man sagt, so, jetzt kommt sie, jetzt ist sie da, die zweite Welle?
Ja, da meint eben jeder was anderes. Aber zwei Punkte, die Sie gesagt haben, sind, glaube ich, ganz wichtig. Das eine sind die Infektionszahlen, meinetwegen in der letzten Woche. Da sieht man bei manchen Ländern, dass die, nachdem sie wirklich praktisch nur noch im einstelligen Bereich waren, dann plötzlich wieder hochschnellen, dann ein paar hundert Leute sich wieder anstecken. Und das würde ich dann schon als zweite Welle bezeichnen. Aber das kann man dann immer noch im Griff behalten. Viel schlimmer wäre es, und das ist im Moment noch nicht in Sicht, in ganz vielen Ländern nicht, dass es wirklich zu einer zweiten Welle der Überforderung kommt, dass wirklich die Intensivstationen wieder voll sind, dass Leute nicht mehr im Zimmer, sondern auf dem Flur liegen müssen, dass man die nur noch ganz notdürftig versorgen kann. Davon sind wir Gott sei Dank ganz weit entfernt.
Herr Zastrow, Sie nannten ja mal das Gerede von der zweiten Welle schon mal ein Hirngespinst, Unsinn, Fantasiegebilde. Der Virologe Hendrik Streeck spricht von einer Dauerwelle und das Robert-Koch-Institut, das warnt natürlich dann vor einer zweiten Welle und viele Politiker auch. Also was stimmt denn nun?
Naja, ich habe damals gesagt, die zweite Welle wird es nie geben und habe das gemeint im Zusammenhang mit der ersten Welle natürlich, die praktisch so schlagartig über uns hereingebrochen ist. Und da bin ich auch immer noch der Meinung, dass es so etwas nicht nochmal geben wird, denn wir haben in dieser Zeit jetzt sehr viel gelernt. Inzwischen wissen wir auch, wie die Übertragungswege sind und was man dagegen machen kann. Und auch die Politik hat daraus gelernt. Wie gesagt, das ist ja eine bisher erstmalige, einmalige Situation in dieser Form, dass man jetzt auch tatsächlich auf die lokalen Herde sofort eingehen kann über die Landkreise, so dass es eigentlich zu einer ja flächendeckenden Ausbreitung über Deutschland eigentlich nicht kommen kann. Hatten wir ja beim ersten Mal auch nicht. Der Schwerpunkt war der Süden. Es wurde dann weniger und im Norden war fast gar nichts los. Und das sind natürlich Dinge, die sich nicht wiederholen dürfen, auch wenn wir uns an die Regeln halten. Also das Wichtigste war ja, oder ist es auch heute noch, ist einfach die Maske zu tragen, das heißt den Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Denn das muss man sich auch immer wieder vor Augen halten und sagen, pass auf Leute, das Virus kommt nur vom Menschen und nur aus dem Nasenrachenraum und sonst nichts. Wenn es mal heißt, über eine Fläche, dann hat vorher der Mensch dahin gespuckt oder aus irgendeinem Lebensmittel, dann muss auch erstmal vorher einer drauf gehustet haben. Also es bleibt immer dasselbe. Und insofern ist es relativ einfach, Maske tragen, Mund-Nasen-Schutz tragen. Und dann ist die Gefahr auch tatsächlich gebannt. Das Problem ist jetzt natürlich, dass es Leute gibt, die sagen, wir wollen die Maske nicht tragen. Ja, gut, denen kann man nicht helfen. Ich sage fast ein bisschen zynisch, sagen, naja gut, dann werden die eben erkranken und die tragen dann auch zur Herdenimmunität bei.
Jetzt haben wir praktisch schon das Wort zweite Welle mehr oder weniger wegdefiniert. Und trotzdem bleibt es uns ja im öffentlichen Raum als Diskussionsthema erhalten. Und vielleicht ist das ja auch ganz nützlich, Frau Eichenberg. Man denkt daran, also nach der Welle, da können wir erstmal durchatmen. Und vor der Welle können wir noch nicht aufatmen. Also küchenpsychologisch ist der Begriff zweite Welle vielleicht ganz hilfreich, um das Infektionsgeschehen zu bewältigen.
Naja, also ich denke, mir ist es wichtig, was Herr Professor Zastrow eben gesagt hat, dass die Compliance, also sozusagen das regelkonforme Verhalten hinsichtlich des Hygieneschutzverhaltens in der Bevölkerung weiter aufrecht bleibt. Vielleicht darf ich das kurz erwähnen. Wir haben eine Befragungsstudie gemacht an über 3000 Deutschen und Österreichern in der Frühphase des Lockdowns, also im März 2020, um hier zu erfassen, inwiefern die Bevölkerung eben sich an diese Präventionsmaßnahmen hält. Und es wird ja auch weiter notwendig sein, dass sich die Menschen an diese Schutzmaßnahmen halten, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Und Herr Zastrow hat es eben schon angesprochen, wir haben hier eben auch verschiedene Gruppen in der Bevölkerung identifiziert. Was heißt, es gibt solche, die sich an die Maßnahmen sehr gut halten und es gibt solche Gruppen, die sich an die Maßnahmen nicht halten. Das hat mit unterschiedlichen soziodemografischen, aber auch persönlichkeitsspezifischen Eigenschaften und Faktoren zu tun. Und das heißt, es ist wichtig, dass wir uns eben diese Gruppen anschauen.
Es sind mehr als zwei Gruppen, die Sie meinen.
Es sind vier Gruppen, genau. Mhm. Es sind vier Gruppen. Aber was machen wir insbesondere mit den Gruppen, die sich jetzt nicht an die Maßnahmen halten? Aus welchen Gründen halten die sich nicht an die Maßnahmen? Und wie können wir den Gruppen, die sich vielleicht aus Gründen, weil sie geringe personale Ressourcen haben, nicht an die Maßnahmen helfen, wie können wir die erreichen? Ja? Wie können wir mit denen umgehen, um hier das Präventionsverhalten auch zu erhöhen, eben auch im Hinblick auf, wegen mir eine zweite Welle, oder vor allen Dingen auch im Hinblick darauf, dass das Infektionsgeschehen in dem Rahmen bleibt, wie wir es im Moment glücklicherweise im Griff haben.
Die Menschen, die sich da an die Regeln halten, das sind im Allgemeinen solche, die sowieso sozial verantwortungsvoll drauf sind, die vielleicht auch ein bisschen ängstlich sind, die rational nachdenken. Aber wer sind diejenigen, die sich nicht daran halten? Was zeichnet die aus?
Ja, also es gibt hier zwei Gruppen. Eine Gruppe, die macht ungefähr 15% unserer Gesamtstichprobe aus. Die meint, sie hat selber ein geringes Erkrankungsrisiko, ja, und steht den Maßnahmen ablehnend gegenüber. Also wir nennen die, jetzt mal, um das ein bisschen plakativ auszudrücken, als die sorglosen Bagatellisierer. Die zeigen sich von der Krise wenig beeindruckt, reagieren mit wenig Unsicherheit und zeigen auch prädispositionierend wenig Angst, aber auch wenig Verantwortungsübernahmen anderen gegenüber. Wir denken, dass wir diese Gruppe aufklären müssen nochmal, ja, dass sie eben auch Verantwortung anderen gegenüber haben und hier auch da ansetzen sollten, die Empathie, die in dieser Gruppe zu fehlen scheint, ja, für die Gesamtgesellschaft zu erhöhen. Dann gibt es aber noch eine zweite Gruppe, die sich auch nicht an die Maßnahmen hält, obwohl sie glauben, ein hohes Erkrankungsrisiko zu haben. Das ist ja psychologisch eine sehr interessante Gruppe. Ja, ich glaube, ich bin sehr anfällig und glaube, ich könnte erkranken. Trotzdem schütze ich mich nicht. Ja, die Gruppe zeichnet sich durch geringe emotionale Ressourcen aus, die zur Bewältigung der Krise notwendig wäre. Wir glauben also, dass hier komplexe Angstabwehrmechanismen, die aktiv sind, die letztendlich dazu führen, dass die Gefährlichkeit des Virus bagatellisiert wird. Ja, also die Menschen versuchen, indem sie das runterspielen, ach, Corona ist nicht so schlimm, Angst zu bewältigen. Ja, und wir nennen die deswegen die Gruppe der Angstabwehrer. Hier wäre wieder ein anderer Ansatz wichtig, um die Gruppe zu erreichen, die Präventionsmaßnahmen einzuhalten, nämlich Selbstfürsorge in größerem Ausmaß zu betreiben, aber auch, ja, dass wir aufklären über verschiedene Reaktionstypen auf die Krise. Ja, ich denke, auch das sollte in der Bevölkerung ankommen, dass wir Menschen unterschiedlich auf Krisen reagieren, wobei es vor allen Dingen darum geht, unterschiedliche Reaktionsweisen eben auch zu entstigmatisieren.
Kennen Sie das auch aus Ihrer Praxis, Herr Zastrow, im Krankenhaus? Da werden Sie ja sicherlich auch diese unterschiedlichen Charaktere treffen und denen in irgendeiner Weise klar machen müssen, mit Hygieneregeln umzugehen.
Na gut, da haben wir ja im Wesentlichen zwei Gruppen. Einmal die Patienten, die einfach schon im Krankenhaus liegen, weil sie Corona haben. Das sind glücklicherweise nicht ganz so viele, wie man mal befürchtet hat, aber die sind natürlich äußerst sorgfältig und die haben auch weiterhin Angst. Und inzwischen ist ja auch bekannt, und das müsste man eigentlich noch intensiver bekannt machen, dass so eine Corona-Erkrankung unter Umständen nicht nach 10 Tagen, 14 Tagen vorbei ist, sondern dass Folgeschäden nachher bleiben. Davon wird ja jetzt doch berichtet und auch noch an der Stelle weiter geforscht. Also das spielt, glaube ich, eine große Rolle, und das ist zum Beispiel diesen Verweigerern völlig unbekannt. Die denken, man hat 14 Tage ein bisschen Husten, Schnupfen, Heiserkeit, dann ist es vorbei. Nein, leider ist es eben nicht so. Die andere Gruppe ist halt das Personal. Und da muss ich sagen, da erlebe ich überwiegend sehr sorgfältige Leute, das heißt, die sich auch an alles halten. Aber ich habe auch schon Leute erlebt, die dann ja den Mund-Nasen-Schutz nicht getragen haben. Ich habe mich dazu auch entsprechend kritisch geäußert, habe die dumme Leute genannt und das auch noch unterstrichen, indem ich gesagt habe, denn sie sind jetzt selbst erkrankt. Ja, und dann sah die Welt plötzlich ganz anders aus. Es ist eben so, dass viele offenbar so, ich kenne gar keinen Corona-Erkrankten, ich habe das überhaupt noch nie gesehen, die Spinnen und so eine Sache, wo ich dann immer sage, hast du schon mal ein Flugzeug abstürzen sehen? Ich nicht, aber und trotzdem passiert es. Aber die überwiegende Mehrzahl des Personals hält sich sehr dran, eben auch aus den Gründen, und das ist, glaube ich, für mich, da würde mich ja mal die Einschätzung der Psychologin interessieren, weil das Robert-Koch-Institut immer gesagt hat, die Maske schützt mich selbst nicht, aber ich schütze andere. Ob das eine höhere Motivation ist, als umgekehrt, dass ich sage, du schützt dich selbst vor einer Erkrankung, tu was dazu.
Ja.
Und andere natürlich auch noch. Also die Priorität, da habe ich die Vermutung, wäre andersrum richtiger gewesen.
Da kann ich was zu sagen, ja, weil wir haben in unserer Studie auch untersucht, was sind denn die Sorgen der Bevölkerung in Bezug auf Corona. Und hier zeigte sich, dass sich die Sorgen in größerem Ausmaß um andere treten. Ja, das heißt, die meisten Sorgen machten sich die Menschen um die Gesundheit von Angehörigen und Freunden und dem Leid, das andere erfahren müssen. Ja, dann gefolgt von Sorgen hinsichtlich, ob die ärztliche Versorgung ausreicht, hinsichtlich wirtschaftlicher und gesellschaftspolitischer Auswirkungen Bewältigung der Krise. Und am vergleichsweise geringsten machten sich die Befragten zum damaligen Zeitpunkt Sorgen um ihre eigene Gesundheit. Sie haben nämlich genau recht. Es ist so, dass aus Empathie und Solidarität, ja, vor allen Dingen aus Empathie und Solidarität für die Gesamtbevölkerung, für die anderen, die Schutzmaßnahmen eingehalten werden und damit auch ein Großteil der Bevölkerung aus unseren Daten ergibt es sich so, die Maske trägt, um andere zu schützen. Genau.
Donnerwetter. Wobei, da finde ich es jetzt wirklich spannend, wenn man jetzt mal so in Berlin rumguckt, da verändert sich die Art und Weise, wie die Leute die Maske tragen. Die haben am Anfang sehr sorgfältig die aufgesetzt. Jetzt gibt es immer mehr Leute, die die Maske sozusagen, ja, mehr wie so ein Fetisch tragen. Man hat da irgendwo im Gesicht einen Stofflappen, aber bedeckt gar nicht mehr die entscheidenden Dinge und scheint dann trotzdem zu denken, dass man irgendwas erreicht, oder haben jetzt nur ein völlig ironisches Verhältnis zu diesem Gesundheitsschutzmittel.
Ist das nicht vielleicht trotzdem hilfreich, weil man zumindest zu erkennen gibt, ich habe die Gefahr verstanden, also ich weiß schon, worum es geht, aber ich möchte trotzdem ein bisschen frei atmen, aber auf der anderen Seite achten die vielleicht doch ein bisschen auf den Abstand, auf die Hygiene, auch wenn sie die Maske nicht korrekt tragen. Medizinisch ist es natürlich fragwürdig, aber sozial und aus dem Gesichtswinkel der Hygiene mag es ja vielleicht trotzdem eine Funktion haben. Ich weiß es nicht. Ich frage jetzt einfach mal.
Ja, ich glaube, dass es so ist, wie Sie sagen. Man trägt die Maske dann, wenn man es für erforderlich hält. Also man geht jetzt in den Supermarkt, ist da eine Viertelstunde vielleicht drin, dann setzt man die Maske auf. Ob das nun immer freudvoll ist oder nicht, sei dahingestellt, aber man trägt sie und dann kommt man raus, dann lässt man sie über dem linken oder rechten Ohr baumeln und kann sie aber jederzeit natürlich wieder aufsetzen. Und ich sehe das auch, dass die Leute tatsächlich in Berlin eben auf Straßen, wo ein bisschen mehr Verkehr ist, dann die Maske wieder aufgesetzt wird und wenn es nur für 20 Meter ist und dann wieder abgesetzt wird, ist es ja natürlich auch vom Tragen her eine Erleichterung. Also natürlich ist es nicht so, dass da kein Mensch Luft durchkriegt, das stimmt ja nicht. Aber es atmet sich natürlich ohne Maske besser und wenn man die jederzeit auf- und absetzen kann, hilft das natürlich auch. Und insofern die Frage, ist es auch hilfreich so? Ja, ist es. Wir erwarten ja auch gar nicht und wir verlangen ja auch gar nicht, dass die Leute 100 Meter über den Kudamm laufen, es kommt ihnen keiner entgegen und dass sie dabei die Maske aufhaben sollen. Das wäre ja unsinnig. Aber so haben sie wenigstens immer dabei und für den Fall der Fälle können sie dann die Maske aufsetzen.
Also ich habe am Wochenende Formel 1 geguckt und war begeistert von den Masken, die da Hamilton und Vettel und andere aufhatten, Bottas. Die waren richtig cool, dachte ich mir, Mensch, so eine hätte ich auch ganz gern. Nicht so einen ollen Lappen, wie ich ihn normalerweise immer benutze. Aber das ist jetzt auch so ein Effekt, dass sich die Menschen mehrheitlich daran gewöhnt haben, sowas tragen zu können. Das war ja am Anfang auch eine Art von Überwindung. Es ist ja ein Kleidungsstück, was üblicherweise noch nie dazu gehört hat. Man braucht erstmal eine gewisse Gewöhnungszeit. Ist das so?
Ja, ich denke auch. Ich habe das auch gesehen. Ich habe dann auch mal im Internet rumgestöbert und dann relativ frühzeitig Angebote von Hemdenherstellern gesehen, die auf einmal verschiedene Muster und Farben produziert haben. Und ich verwechsle es immer noch. Es war eine Ministerpräsidentin, die vereidigt wurde in einem totschicken türkisgrünen Kleid und bei der Vereidigung eine türkisgrüne Maske dazu trug. Also man hätte jetzt fast gesagt, ohne Maske wäre es gar nicht so schick gewesen. Also das hat sich jetzt durchgesetzt und es macht die Sache ja auch leichter. Also ich habe das auch gesehen bei der Formel 1. Ja, also in Ferrari rot, die Maske sieht gar nicht so schlecht aus.
Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass diese Pandemie oder diese latente Gefahr, ich könnte mich ja anstecken, dieser Gedanke schwingt ja immer mit, wenn man eine Maske dabei hat oder wenn man sie sieht, dass das natürlich ungemein stresst, dass das einen Druck ausübt auf Menschen, obwohl das vordergründig den Alltag gar nicht so sehr verändert. Wie lange halten Menschen das aus? Gewöhnen die sich dran oder werden die dann irgendwann mal kirre, Frau Eichenberg?
Ja, das können wir jetzt natürlich mit Daten noch nicht begründen. Also ich finde auch beeindruckend, wie schnell sich die Bevölkerung an die Masken gewöhnt hat. Ja, und es gibt da sicherlich auch unterschiedliche Umgangsweisen mit. Für manche wird es zum Stilmittel. Bei meiner Universität gibt es sozusagen das Uni-Logo auf der Maske. Ja, also da werden bestimmte Maskenträger zeigen dann auch, wir gehören zusammen. Ja, es ist halt eben die Identität hier mit der Universität. Also da gibt es unterschiedliche Akzeptanzweisen. Ja, wie ich eingangs sagte, werden wir Kürre, werden wir nicht Kürre. Es gibt einen Großteil der Bevölkerung, die hat genügend personale Ressourcen, um gut durch die Krise zu kommen und auch mit den weiteren Einschränkungen oder auch mit den weiteren Schutzmaßnahmen eine hohe Compliance zu haben, das heißt sehr einverstanden zu sein. Insgesamt zeigte sich auch in unserer Studie, wie gesagt, Frühphase des Lockdowns, es wäre in einer Follow-up-Untersuchung, also der Längsschnittstudie, sicherlich interessant zu erfahren, ob das auch so bleibt oder wie das jetzt ist. Also die Akzeptanz mit den Präventionsmaßnahmen, die die Regierung setzten am Anfang des Lockdowns, war sehr hoch. Nur ein ganz geringer Prozentsatz, nämlich 0,7% unserer Befragten, waren gegenüber den gesetzlichen Maßnahmen sehr negativ eingestellt und rund 6% eher ablehnend. Das trug, glaube ich, auch dazu bei, weil wir haben auch erhoben, wie belastend sind denn diese Präventionsmaßnahmen von Heimarbeit über Selbstisolation, Tragen von Maske für Sie? Mit was für Emotionen geht das einher? Und wir fanden, dass die Bevölkerung relativ relaxed, ja, also nicht mit starker Aufregung, nicht mit starker Wut oder Angst auf diese Maßnahmen reagiert haben. Allerdings war das nicht bei der gesamten Bevölkerung gleich, ja, also insgesamt wenig Belastung durch die Präventionsmaßnahmen. Aber wenn wir uns differenzielle Gruppen anschauen, waren doch Jüngere mehr wütend und zeigten Angst und auch Einkommensschwächere. Wenn wir uns im Gegensatz dazu aber anschauen, wie sind die emotionalen Reaktionen und Belastungen auf die Krise generell, also nicht auf Schutzmaßnahmen, ja, sondern generell, welche Emotionen gehen hier einher, das heißt Angst, Trauer, Stress, da sehen die Zahlen dann ganz anders aus. Ja. Da zeigten 16% eine vergleichsweise eine geringe Belastung und 15% eine vergleichsweise doch sehr hohe Belastung.
Herr Wildermuth, haben Sie den Eindruck, dass die Politik die Befindlichkeit der Bevölkerung im Blick hat?
Ja, ganz sicher. Politiker haben immer das Ohr an der Stimme der Bevölkerung. Das ist ja, gehört zu ihrem Berufsbild dazu. Natürlich versuchen sie auch darauf zu reagieren. Jetzt zum Beispiel hatten wir ja diese Regelung, wenn bestimmte Schwellen überschritten werden, sollen ganze Kreise blockiert werden. Das kam nicht so gut an, als das dann tatsächlich drohte, als in Tönjes die Werte wirklich nach oben gingen. Jetzt hat man sich darauf geeinigt, dass man eben nicht mehr den ganzen Kreis in den Blick nimmt, sondern versucht, gezielter und nur noch auf den wirklich eigentlichen Infektionsherd, in das Geschehen einzugehen. Also das ist ganz klar eine Reaktion darauf, dass die Politik eben auf das hört, was in der Bevölkerung gesagt wird.
Das SWR2-Forum mit Volkhard Wildermuth, Wissenschaftsjournalist, mit Professor Dr. Christiane Eichenberg, Psychologin, Psychotherapeutin, und Professor Dr. Klaus-Dieter Zastro, Arzt für Hygiene und Umweltmedizin, zum Thema Comeback für Corona. Dahinter steht ein großes Fragezeichen. Und wie überstehen wir eine zweite Welle? Mehrere Forschungseinrichtungen melden jetzt ja Etappenerfolge in der Entwicklung eines Impfstoffes. Dazu habe ich zwei Fragen. Braucht es einen oder braucht es mehrere Impfstoffe, um Corona zu besiegen? Und zweitens, was nützen denn diese Impfstoffe, wenn das Virus mutiert? Herr Wildermuth.
Also erstmal braucht man ganz sicher mehrere Impfstoffe. Und das liegt nicht daran, dass da ein Impfstoff nicht gut ist, sondern es liegt wirklich daran, dass wir viel Impfstoff brauchen. Und von einer Sorte Impfstoff gibt es einfach immer nur begrenzte Produktionsmöglichkeiten. Also ideal wäre es, wenn jetzt diese genbasierten Impfstoffe, meinetwegen von BioNTech oder CureVac oder Moderna, wenn die Erfolg hätten und gleichzeitig der chinesische Impfstoff aus inaktivierten Viren Erfolg hätte und gleichzeitig der Impfstoff von Oxford, AstraZeneca, der mit Schnupfenviren, genveränderten Schnupfenviren arbeitet, Erfolg hätte, weil die jeweils unterschiedlich hergestellt werden, sodass man dann viel mehr Dosen produzieren könnte. Denn letztlich braucht die ganze Welt diesen Impfstoff und das heißt, man braucht unheimlich viel. Und es gibt ja Debatten darüber. In Deutschland zum Beispiel ist die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, in Umfragen zurückgegangen. Und dann haben Leute gesagt, oh, dann wird es ja problematisch mit der Herdenimmunität. Das ist ganz sicher nicht unser drängendstes Problem, denn so viel Impfstoff werden wir gar nicht haben am Anfang, um wirklich auf eine Herdenimmunität zu zielen, sondern wir müssen die versorgen, die wirklich am dringendsten Schutz brauchen, also das medizinische Personal und Leute mit bestimmten Vorerkrankungen. Wenn uns das gelingt, dann wäre das schon super. Und wenn das Virus mutiert, im Moment sieht es nicht so aus. Coronaviren sind anders als Grippeviren genetisch ich sag mal, vergleichsweise stabil. Also das Virus verändert sich, das tun alle Viren, aber längst nicht so schnell wie ein Grippevirus. Von daher würde ich da erstmal optimistisch sein. Und das Gute ist, all diese Impfstoffe, die im Moment getestet werden, fast alle, die beruhen letztlich auf gentechnischen Methoden. Und das heißt, man könnte die mit relativ einfachen Mitteln dann auch noch feintunen, sage ich mal.
Da setzen jetzt ja alle auf das Prinzip Hoffnung. Der Impfstoff kommt, die Gefahr ist gebannt. Aber dürfen wir uns wirklich darauf verlassen oder sollten wir uns vielleicht nicht gleichzeitig auch mal auf ein Szenario einrichten, in dem die Impfung möglicherweise gar nicht funktioniert, weil sie halt doch noch ein bisschen länger braucht, um zu einem richtigen Medikament zu werden?
Na, das muss man auf jeden Fall. Denn wir sehen das ja in anderen Erkrankungen. Da ist es bis heute nicht gelungen, über Jahre nicht gelungen, also SARS-1. 17 Jahre ist das her, kein Impfstoff. Wir haben für Malaria keinen Impfstoff gefunden, hat man inzwischen, glaube ich, auch aufgehört zu suchen. Und Hepatitis C gibt es bisher auch keinen Impfstoff, also auch eine Viruserkrankung. Aber am Anfang hieß es ja, wir brauchen 2-3 Monate, da haben wir einen tollen Impfstoff. Das war natürlich Unsinn. Ja, also ist ja keine gute Botschaft. Es gibt tatsächlich Krankheiten, da hat man es bis heute nicht geschafft. Ich weiß jetzt auch nicht, ob schon mal so intensiv wie in dieser Situation an allen Ecken und Enden auch tatsächlich geforscht worden ist. Also man kann es nur hoffen, aber man darf dann auch nicht sich wundern, wenn es, sagen wir mal, erstmal immer länger und länger dauert, dass wir, wenn wir auf die Politiker sich nochmal konzentrieren. Frau Karliczek hat gesagt, in 3 Monaten haben wir den Impfstoff und dann waren es nachher 5 Monate und jetzt redet sie selbst auch schon davon, dass das ein sehr langer Prozess ist. Klar, hell sehen kann keiner, aber auf jeden Fall müssen wir auch im Hintergrund behalten, Achtung, es kann sein, dass wir in absehbarer Zeit keinen Impfstoff haben werden und deswegen muss man sich weiter auch auf die Schutzmaßnahmen konzentrieren und verlassen können. Auch ein Medikament könnte wirksam sein, aber ja, ein Mittel wie ein Antibiotikum bei Bakterien, da hechelt die ganze Welt einem Mittel hinterher, was Viren killt, ist uns bisher noch nicht gelungen. Also wir hoffen alle, aber darauf verlassen, dass, ich sage jetzt mal, im Sommer 2021 der Impfstoff da ist, davon kann ich dringend nur abraten.
Würde das die Widerstandsfähigkeit mancher Menschen beeinträchtigen, wenn sie wüssten, um Gottes Willen, ich habe gehofft, mich wenigstens nach Weihnachten oder im Frühjahr impfen lassen zu können, dann wäre es durch gewesen und jetzt erfahre ich, das wird zum Dauerzustand. Frau Eichenberg, wie macht man den Menschen Mut für dieses Szenario?
Ja, ich denke, dass sozusagen gesamtgesellschaftlich klar gemacht werden muss, wir befinden uns in einer unsicheren Situation, haben aber eben Maßnahmen zur Verfügung, ja, wie eben das Tragen von Masken, darüber haben wir jetzt schon intensiv gesprochen, um eben auch diesen Zustand, den wir haben, auch längerfristig zu überstehen. Wichtig ist mir zu sagen, dass das dem Großteil der Bevölkerung auch gelingen wird. Es gibt aber eben auch Untersuchungen, die haben jetzt in der ersten Zeit der Pandemie eben den psychischen oder auch psychische Symptome von der Bevölkerung untersucht. Und da gibt es eine sehr interessante Studie, die eben zeigt, dass doch auch psychische Erkrankungen während dieser ersten Welle zugenommen haben. Die kamen darauf, dass vor der Pandemie 4% der Bevölkerung, also in Österreich, depressive Symptome hatte. Das ging dann während der Pandemie rauf auf 20%. Bei Angststörungen war das vergleichbar von 5% auf 19%. Also ich denke, es gibt, wie gesagt, weite Teile der Gesellschaft werden diese Widerstandsfähigkeit haben, wie Sie das so schön genannt haben. Aber es gibt eben auch vulnerable Gruppen, um die müssen wir uns kümmern. Eben auch solche beispielsweise, die vor der Krise schon psychisch belastet waren. Auch hier gibt es Untersuchungen an Psychotherapeuten. Da wurden die gefragt, wie geht's denn Ihren Patienten jetzt? Ja. Und da gaben 70% der befragten Therapeuten, das war auch in Österreich, an, dass sich die Symptome ihrer Patienten verschlimmerten oder auch frühere Traumatisierungen reaktiviert wurden. Ja, also das heißt, es gibt sicherlich, wenn auch eine kleinere Gruppe, um die wir uns Sorgen machen müssen, beziehungsweise wo wir uns überlegen müssen, wie können wir die denn unterstützen, dass die auch langfristig zu sowieso schon persönlich mitgebrachten Belastungen, ja, diese zusätzlichen Belastungen auch noch eine Zeit lang mehr oder weniger gut durchhalten.
Sie sprechen ja das Problem der Kollateralschäden an. Wir haben das ja erlebt in dieser ersten Welle, März, April, wo alles auf Corona, auf Covid-19, auf SARS-CoV-2 ausgerichtet war. Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und natürlich auch das gesamte medizinische System. Da blieben viele Sachen einfach liegen, weil auch Patienten nicht mehr behandelt werden konnten. Medizin via Internet, Beratung und dergleichen ist nur bedingt möglich. Manche Therapien blieben liegen. Ganz, ganz schlimm in England beispielsweise durften die Zahnärzte gar nicht mehr ran. Da sind Leute wochenlang mit Zahnschmerzen rumgelaufen, weil sie nicht behandelt werden durften. Auch hier in Deutschland blieben halt ja auch einige Patienten draußen vor der Tür. In einer zweiten Welle können wir das sicherlich nicht so wiederholen. Also hat man genug gelernt, gerade jetzt sozusagen, was das medizinische System angeht, um sozusagen mit dem Regelbetrieb klarzukommen und mit einer möglichen zweiten Welle?
Also ich denke, weil ich ja nun hauptsächlich Krankenhäuser betreue, dass wir daraus gelernt haben, dass wir inzwischen auch wissen, wie es geht. Wir wissen, was wir machen müssen. Wir wissen genau, wie man isoliert. Ist im Übrigen nichts anderes als bei multiresistenten, antibiotikaresistenten Bakterien. Also nichts Besonderes. Aber gut, das mussten wir auch erstmal erfahren, dass das eben eigentlich mit der Routine Isolierung genauso läuft. Und natürlich, ja, war da vielleicht auch ein Anreiz dabei, dass man Betten freigehalten hat für Corona-Patienten. Die wurden ja auch noch gut bezahlt, beziehungsweise immer noch. Also gab es natürlich auch Krankenhäuser, die gesagt haben, warum sollen wir uns jemanden reinlegen, wenn wir das Geld auch so kriegen. Und also das war vielleicht nicht immer nur vorteilhaft für die Patienten. Andererseits haben natürlich auch viele Patienten Angst gehabt, ins Krankenhaus zu gehen. Die haben gesagt, um Gottes Willen, im Zentrum der Corona-Hölle, nee, da bleibe ich dann lieber zu Hause. Bei der Hüfte mag das gehen, beim Blinddarm wäre es tödlich gewesen.
Ja, bei alten Leuten, die hatten auch Angst, dass sie dann keinen Besuch mehr empfangen, dass sie möglicherweise da reingehen und nie wieder rauskommen.
Ja, das war tatsächlich zu der Zeit so. Inzwischen hat man das ja nun erkannt, dass man das auch anders machen kann. Es gab übrigens in Berlin, weil es gerade angesprochen wurde, mehrere Zahnarztpraxen, die praktisch einen Corona-Dienst gemacht haben. Das heißt, die, bei denen die Patienten kommen konnten. Da ich selber so eine Praxis mit 17 Zahnarztstühlen und 2 OPs betreue, konnten die sehen, wie die anderen Kollegen immer weiter abgebröckelt sind, ja, und gesagt haben, so, wir machen jetzt den Laden auch dicht, kommt sowieso keiner. Oder die Helferinnen sind weggeblieben, weil die dann auf einmal wieder Angst hatten. Die hatten rund um die Uhr gut zu tun, die haben das bewältigt. Und interessanterweise, da laufen so ungefähr 100 Mitarbeiter rum, nicht ein einziger hat sich an Corona angesteckt. Und das ist natürlich auch eine gute Nachricht, wenn man sich daran, wobei die Zahnärzte immer schon den Mund-Nasen-Schutz tragen, seit 1988, seitdem es HIV gibt, die auch mit einem Visier arbeiten, damit sie die Aerosole nicht in die Augen kriegen. Also für die war das eigentlich jetzt gar nichts Besonderes. Und die Patienten waren natürlich erfreut, dass sie mal jemanden gefunden haben, der ihnen die Zahnschmerzen nimmt.
Ja, ich habe schon den Eindruck, dass wir doch ganz anders aufgestellt sind. Das war bei der ersten Welle eben noch das große unbekannte Virus. Keiner wusste, ob es nicht jetzt wirklich in ganz rasch durchs ganze Land zieht und überall die Intensivstationen überfüllt werden. Aus dieser Sorge hat man ja versucht, andere Operationen zu verschieben und so weiter. Aber ich glaube, wir haben jetzt wirklich viel gelernt. Erstens gibt es mehr Intensivkapazität, da hat man viel aufgebaut. Die ist jetzt auch viel besser deutschlandweit vernetzt. Man weiß, wo sind freie Betten, kann da umsteuern. Also ich glaube, wenn wir nochmal in so eine Situation kämen, wäre die Normalversorgung in Anführungsstrichen deutlich besser gewährleistet. Aber das Entscheidende ist, dass wir eben gar nicht erst wieder so weit kommen. Und da gilt das, was Professor Zastrow am Anfang gesagt hat, dieses genaue Hinschauen, die Ausbrüche schnell zu entdecken und dann auch schnell wieder einzudämmen. Dass das funktioniert, das ist das A und O. Und das ist sicher deutlich besser, als das am Anfang dieser Epidemie war. Die Gesundheitsämter sind zum Teil verstärkt worden. Die wissen jetzt genauer, worauf sie achten müssen. Es gibt mehr Testkapazitäten. Das ist alles viel besser eingespielt. Und von daher glaube ich, das ist der große Augenmerk, wo wir wirklich das Schwergewicht drauflegen sollten, genaue Überwachung um solche Ausbrüche, die unvermeidlich sind. Jetzt ist ja gerade wieder in einem Geflügelbetrieb was gewesen, in einer Reha-Einrichtung, sowas kommt immer wieder vor. Aber dass man dann schnell das eingrenzt, dann werden wir auch die Folgeprobleme nicht haben.
Gibt es einen Grund, weshalb Deutschland vergleichsweise gut abschneidet im Gegensatz zu so vielen anderen Ländern? Woher kommt das?
Ja, das ist die 100.000-Dollar-Frage. Also so richtig gut erklären kann sich's keiner. Also es gibt eben verschiedene Erklärungsansätze. Die einen sagen, die deutsche Bevölkerung ist eben, ja, sagen wir mal, obrigkeitshöriger und befolgt dann solche Anordnungen wie Abstand halten und Masken tragen eben besser als in anderen Ländern. Das mag dazu beitragen, das deutsche Gesundheitssystem ist unterm Strich auch ziemlich gut aufgestellt. Auch schon vor der Krise in England hat sich eben unter anderem auch gezeigt, dass das dortige Gesundheitssystem wirklich lange ausgeblutet ist. Aber auch wir sind überrascht worden in der ersten Welle. Wir hatten ja alle die großen Pandemiepläne für eine mögliche pandemische Grippe in der Schublade. Die sind dann letztlich gar nicht so doll umgesetzt worden. Die haben nicht so genau gepasst. Also auch wir waren da nicht optimal vorbereitet. Insofern, ich glaube, wir haben einfach auch ein bisschen Glück gehabt.
Ja, ich glaube, Sie hatten das ja eben schon gesagt, Intensivstation. Aber wir haben ja die Intensivstation nicht mal vollgekriegt. Ja, wir haben da überwiegend, sage ich mal, 20-30% Belegung. Der Rest wurde freigehalten für den Fall der Fälle. Ja, und also unsere Intensivstationen sind ja gar nicht übergelaufen. Also das ist im Vorfeld schon besser gelaufen. Ich glaube oder bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass aber auch die Deutschen, die sagen, obrigkeitshörig, na gut, kann man so oder so sehen. Aber ich glaube, dass sie auch interessierter sind an der Sache. Wenn ich mir überlege, in den Monaten April, Mai, ja, da gab es keinen Abend im Fernsehen, wo nicht mindestens 2,5 Stunden bei der Talkshow, bei Illner, bei Will, bei Lanz und bei noch und dann Corona aktuell und Corona 5 vor 8 und so weiter. Da wurde man praktisch beschallt mit Corona-Informationen, sodass selbst der Desinteressierteste eigentlich gar nicht mehr drumherum gekommen ist und damit natürlich schon auch was mitbekommen hat. Und ich glaube, dass das auch eine Wirkung hat, dass man sehr intensiv auf die Gefahr hingewiesen hat, darüber diskutiert hat. Also ich glaube, dass die meisten Deutschen sehr genau Bescheid wissen oder sehr gut Bescheid wissen über Corona, weil es ja fast unvermeidlich war oder sie konnten, welche Zeitungen sie aufgeschlagen haben, die brauchten sie gar nicht aufzuschlagen, stand alles schon auf der ersten Seite. Also die Information darüber, die war ganz gewaltig und ich glaube, dass das positiven Effekt hatte.
Das Motto in dieser Zeit war ja immer flatten the curve, also die Kurve des Infektionsgeschehens sollte möglichst weit runtergebracht werden, möglichst nah an der Nulllinie und da ist sie jetzt seit Mai. Da passiert nicht mehr viel. Die ist sowas von flattened, diese Curve, also mehr flattening geht einfach nicht. Wenn man jetzt vielleicht doch nochmal sagt, im Herbst, die Leute sind mehr drin, es gibt mehr Aerosole, es stecken sich wieder mehr Leute an und die Kurve geht wieder nach oben, dann wird sich eine Enttäuschung breit machen. Dann wird aber auch gefragt werden, müssen wir tatsächlich nochmal deutliche Einschränkungen in Kauf nehmen, so wie in dieser ersten Welle? Und sehen Sie da nicht eine gewisse Gefahr? Es gibt immer mehr Impfgegner, es gibt diese Verschwörungsideologen, die sagen, Bill Gates ist schuld oder das 5G-Netz oder so eine amerikanische Theorie, QAnon, die wirrsten Dinge schwirren in der Luft. Und viele Leute, mit denen man so redet, die sind überfordert. Die wollen gar keine Verschwörungsideologie haben und trotzdem sagen sie sich, das ist alles so wirr, ich suche mir jetzt mal irgendwas aus und glaub da einfach dran. So, wie kann man in so einer Stimmung, die ja dann ein bisschen radikaler ist als am Anfang, wie könnte man in so einer Stimmung überhaupt wieder vernünftig eine Antipandemie-Politik machen?
Da wäre die Psychologin gefragt, ne?
Da wäre die Psychologin gefragt, als psychologische Ratgeberin der Bundesregierung. Warum nicht, Frau Eichenberg?
Naja, ich denke, wir müssen uns schon eben anschauen, welchen Einfluss die Medienrezeption eben auch auf das Wohlbefinden der Bevölkerung hat. Ja, es gibt Studien, die haben sich das genau angeschaut, machen die Medien, sie haben eben viele Sendungen aufgeführt, eher Angst, sind die eher beruhigend. Und ich glaube, also in unserer Befragung kam raus, dass die meisten Menschen doch zur Informationsaufklärung das Internet nutzen. Ja, mit allen Vor- und Nachteilen, die das Internet da eben hat Meinungsfreiheit. Sie finden alle möglichen Theorien und Informationen da. Ich weiß nicht, ob wirklich der Bürger nur die öffentlich-rechtlichen Sendungen frequentiert, sondern eben auch, was bei uns herauskam, doch viel auch im Internet recherchiert. Und da, denke ich, kommt es auch darauf an, wie psychisch be- oder entlastet wir auch im Weiteren sind, wie die Medienrezeption sich beim Einzelnen gestaltet und wie beruhigend oder belastend ja eben das auch wahrgenommen wird, was die Menschen sich anschauen. Also ich denke, auch hier sollte Selbstfürsorge oder Selbsthygiene in dem Sinne betrieben werden, wie wir das auch von uns oder von manchen kennen, zu sagen, ich schaue mir nur bestimmte Sendungen an, ich mache vielleicht auch mal Pause, ja, und widme mich ganz anderen Themen, um ja so eine gewisse Aufmerksamkeit immer noch beizubehalten und ohne, dass es sich abnutzt.
Herr Zastro, ich glaube, das Wort des Jahres wird wahrscheinlich das Wort Hygienekonzept werden. Jeder Verein, jede Schule, jeder Betrieb, jedes Geschäft, jede Feier braucht ein Hygienekonzept. Werden wir jetzt alle in den kommenden Wochen zu Hygieneexperten?
Auf jeden Fall werden viele Menschen mächtig was dazugelernt haben, was Hygiene angeht. Das steht außer Frage. Was mich immer so ein bisschen verblüfft oder auch ja manchmal auch ärgert, wenn so die Politik dann sagt, naja, wir müssen den Mund-Nasen-Schutz, also die Maske tragen und die Hygienemaßnahmen befolgen. Ja. Die Maske ist eine Kernmaßnahme der Hygiene. Also das ist, gehört absolut dazu. Aber wenn wir damit die Aufmerksamkeit für die Maske erhöhen, ist ja gut. Also man wiederholt sich oder ich wiederhole mich natürlich immer wieder, weil es eben nur diese eine Quelle gibt. Und das muss man sich immer wieder klar machen. Ich habe auch in meinen Bereichen, wo ich Einfluss habe, den Leuten empfohlen, und die machen das tatsächlich auch, mit einer desinfizierenden Schleimhaut Mundspülung zu arbeiten. Dass man sagt, spül alle 3 Tage den Mund damit, 1 Minute, und damit reduzierst du für den Fall der Fälle natürlich auch noch die Viren, die im Mund jetzt angekommen sind. Denn wir haben ja auch gelernt, dass die nicht leicht durchrauschen, sondern es erfolgt erst eine gewisse Vermehrung im Nasenrachen, also im Rachenraum, in der Mundhöhle, und dann rauschen die ab einer bestimmten Menge ab, direkt in die Lunge. Deswegen gibt es diese plötzlichen und sehr, sehr schweren Verläufe. Wenn man mit solchen Dingen auch arbeitet, einfachste Sachen, also sind Desinfektionsmittel, die Zahnärzte schon seit Jahrzehnten benutzen, PVP, Jod, Mundspüllösung. Wenn der Weisheitszahn gezogen worden ist, dann
mein kommt Apotheker, das halt. Mein Apotheker rät mir zu Blutwurz, 56%, 1 Minute lang im Mund bewegen. Geht das auch?
56% wäre mir ein bisschen zu wenig. Wir brauchen also schon mindestens so, 68-70%.
Also
ja.
Ein Whisky tut's nicht?
Nee, ein Whisky tut's nicht. Also wir brauchen da schon ein bisschen mehr. Also zum Beispiel jetzt hier in Richtung Österreich mal einen ordentlichen Stroh rum. Aber ob das allen Leuten so viel Spaß macht in der Mundhöhle, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall ist das eine wirksame Maßnahme. Ja. Also wir lassen Leute, die ins Krankenhaus kommen und abgeklärt, wir wissen noch nicht, wir müssen, also der hat jetzt irgendeine, sieht aus wie eine Lungenentzündung, man macht den Corona-Test und dann bleiben die noch eine Nacht da. Da lassen wir die vorher eine Mundspülung machen, bevor wir sie aufnehmen, damit die uns nicht weiter streuen können. Oder auch, was ich vorhin sagte, die Zahnärzte. Diese Praxis da, habe ich gesagt, Leute, lasst jeden spülen damit, bevor die Behandlung beginnt. Innerhalb von 1 Minute sind die Viren alle im Eimer, da kann nichts mehr passieren. Also solche kleinen Maßnahmen, die kann man ja machen. Ne? Weil sie fragten, werden wir Hygieneexperten? Ja, ich glaube schon, dass die Leute sich öfter die Hände waschen, dass sie sich die desinfizieren, dass sie im entscheidenden Augenblick die Maske tragen. Bei der großen Masse, also ich hoffe, die Psychologin widerspricht mir jetzt nicht, würde mich enttäuschen, aber die große Masse macht dann sowas dann doch auch, ob das so voller Überzeugung und großer Freude ist, das sei jetzt mal, ist ja auch völlig egal. Hauptsache, sie machen es. Ja.
Ich bin jetzt sehr, sehr froh, dass wir am Ende der Sendung doch noch einen wirklich validen Tipp bekommen haben. Also Mundspülung plus natürlich all die anderen Dinge, Maske, Hände waschen, Abstand, Niesetikette. Und dann haben wir wahrscheinlich alles richtig gemacht. Und mit diesem pragmatischen Ansatz sind wir bislang auch ganz gut unterwegs gewesen. Aber selbst wenn der Impfstoff dann irgendwann da sein wird, das Virus bleibt ja in unserer Mitte. Herr Wildermuth, kurze Einschätzung. Werden wir lernen können, damit zu leben?
Ja, wir werden lernen müssen, damit zu leben. Und das hat sich ja gezeigt, was am Anfang noch für große Aufregung gesorgt hat, ist ja das neue Normal. Jetzt Abstände, die man früher für völlig normal gehalten hat, da fühlt man sich jetzt schon selber unangenehm. Also ich habe den Eindruck, da hat sich schon was verschoben, was wahrscheinlich noch längere Zeit anhalten wird. Von daher bin ich optimistisch. Natürlich hat Professor Eichenberg recht, dass es vulnerable Gruppen gibt, besonders gefährdete Gruppen, um die muss man sich besonders kümmern. Aber ich glaube, die breite Masse der Bevölkerung, die ist da sehr gut aufgestellt und die folgt auch nicht Herrn Hildmann und anderen Verschwörungstheoretikern.
Das war das SWR 2 Forum zum Thema Comeback für Corona. Wie überstehen wir eine zweite Welle? Und es diskutierten Professor Dr. Christiane Eichenberg vom Institut für Psychosomatik der Sigmund Freud Privatuniversität Wien, Volkert Wildermuth, Wissenschaftsjournalist aus Berlin, und Professor Dr. Klaus-Dieter Zastrow. Er ist Arzt für Hygiene und Umweltmedizin. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm. Und Ihnen dreien herzlichen Dank für diese Diskussion.